Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, beziehungsweise der Folge, die wir jetzt schon so häufig angeteasert haben, Kilian.
Ja.
Es geht um die Wehrpflichtfolge. Wir wollen heute darüber sprechen, ob junge Menschen ja zum Dienst verpflichtet werden, bei der Bundeswehr oder auch in Form eines sozialen Dienstes, ob das sinnvoll wäre, ob man sich an den Vergangenen orientieren sollte, welche anderen Möglichkeiten es gibt. Aber erstmal, Kilian, Frage an dich. Bist du froh, dass du, also du bist jetzt 30 wenn diese Folge rauskommt, tatsächlich.
Nein, da bin ich noch nicht 30.
Da bist du noch nicht 30. Okay, aber bla bla bla. Fakt ist auf jeden Fall, du wurdest nicht zur Wehr verpflichtet. Für dich gab es das damals nicht mehr. Bist du froh darüber oder hast du das Gefühl, ach, vielleicht habe ich auch was verpasst?
Ich war damals relativ froh, das kann ich sagen. Ich weiß noch, ich war gerade in dem Jahr 14, 15 Jahre alt, als es gerade losging, die Debatte, dass es abgeschafft wird und ich gerade daran gedacht habe, dass es bald kommen könnte. Und dann war eigentlich diese Sorge relativ schnell zunichte, weil dann gesagt wurde, hey, dich betrifft es eh nicht mehr. Und dann, weiß ich noch, waren ich und meine Kumpels auf jeden Fall happy in der Situation. Im Nachgang war ich auch happy, weil ich nicht fremdbestimmt war. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann ich schon auch sagen, hätte mich vielleicht auch mal interessiert dieses Jahr. Habe aber ähnliche Sorgen, wir werden gleich drüber sprechen, wie auch junge Menschen, in dieses Konstrukt hineinzurutschen, ohne vielleicht Bezugspersonen, ohne vielleicht Gleichgesinnte oder auch Kumpels oder so. Viele sagen ja, sie würden es gerne auch mit Freundinnen machen. Ich persönlich bin relativ glücklich über mich persönlich, so wie es abgelaufen ist. Aber auch, weil ich ja dann ins Studium gegangen bin und voll happy wurde mit dem, wie es bei mir war. Ich hatte trotzdem bei mir persönlich das Gefühl, ich wollte unbedingt noch was arbeiten, also auch vorm Studium, bin in der Metzgerei gegangen, habe in der Metzgerei gearbeitet einen Monat tatsächlich. Nicht, dass das ein Pendant zu einem Wehrdienst ist, aber ich habe zumindest, mir war sehr wichtig, harte Arbeit zu machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber auch ein geiler Vergleich.
Der Vergleich ist ein bisschen, der ist ganz, ganz drakonisch. Nein, so meine ich das nicht. Aber es ist persönlich, und das finde ich schon für junge Menschen, aber auch bei mir selber, es ist wichtig, wenn man gerade ins Studium hineinrutscht, dass man auch weiß, wie die Arbeitswelt funktioniert, ob man das gelehrt bekommt in der Schule oder ob man selber auch mal Teil davon war. Mhm. Und das kann natürlich auch die Bundeswehr zum Teil schaffen.
Ja, wir sprechen heute darüber, warum es auch so wichtig ist, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und warum so ein Jahr natürlich auch die Chance dazu bieten kann. Wir wollen aber die Zuhörenden erstmal alle abholen und darüber sprechen, wie die Wehrpflicht damals, also früher in den Geschichten unserer Eltern, beziehungsweise hauptsächlich natürlich Väter und Onkel, abgelaufen war. Und dazu haben wir einen kleinen Infopart vorbereitet. Die Wehrpflicht in Deutschland war eine gesetzliche Verpflichtung für männliche Bürger, ab dem 18. Lebensjahr Wehrdienst in der Bundeswehr zu leisten. Sie galt ab 1956 und dauerte zuletzt 6 Monate. Warum hat man den Wehrdienst überhaupt eingeführt? Nach dem Zweiten Weltkrieg und angesichts der Bedrohung durch den Kalten Krieg wollte die Bundesrepublik zur kollektiven Verteidigung im Rahmen der NATO beitragen. Eine breite Bürgerarmee sollte abschreckend wirken und das Land im Verteidigungsfall schützen. Zivildienst, also zum Beispiel die Arbeit im Krankenhaus oder auch im Altenheim, war als Alternative auch möglich. Aber nur, wenn man aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe ablehnte. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, unter anderem, weil es keine akute Bedrohung mehr gab, aber auch, weil unsere Bundeswehr professionalisiert wurde. Ständig Laien anzulernen, die nach 6 Monaten wieder weg waren, galt irgendwann als ineffizient und einfach als zu teuer. Die Wehrpflicht besteht aber seither formal weiter und kann auch jederzeit wieder eingeführt werden. Und genau das wird ja aktuell im Bundestag diskutiert.
Genau, das finde ich ganz spannend, weil ja oft gesagt wird, die Wehrpflicht wurde abgeschafft. Das habe ich vielleicht auch schon gesagt, aber das stimmt ja nicht. Die wurde ausgesetzt.
Das heißt, formal gibt es sie noch. Und vielleicht kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was denn wirklich aktuell im Bundestag diskutiert wird und was da die Vorschläge sind.
Ja, aktuell hören wir relativ viel Forderungen, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister von der SPD, hat aber eigentlich schon vorgestellt, dass die Wehrpflicht in dem Rahmen nicht wiederkommen wird. Er plädiert für das Modell der erweiterten Freiwilligkeit. Das bedeutet ganz konkret, er fordert oder möchte auch einführen, dass alle 18-jährigen Männer verpflichtend einen Fragebogen zur Erfassung von Motivation, Eignung und gesundheitlichem Status ausfüllen müssen. Frauen können freiwillig daran teilnehmen. Auf dieser Grundlage lädt dann die Bundeswehr gezielt junge Menschen zu einer freiwilligen Dienstleistung ein. Also die Rede ist von einem Auswahlwehrdienst nach skandinavischem Vorbild. Das ist ja in Schweden zum Beispiel der Fall. Und diese Freiwilligkeit ist mit Warnung, denn der Dienst bleibt freiwillig. Historisch betont, es müssen dann schon auch einige junge Menschen kommen, dass das Ganze so funktioniert. Und wenn sich nicht genug melden, ist eine Verpflichtung auch nicht ganz ausgeschlossen. Und gerade die CDU, die jetzt auch regiert, mit der SPD zusammen, sagt ja zum Teil sehr laut, wir kommen da nicht ganz drum rum. Und deswegen ist gerade so doch die Debatte relativ aufheizend. Wir hören immer wieder Stimmen. Joschka Fischer zum Beispiel jetzt erst vor kurzem, der von den Grünen gesagt hat, es geht gar nicht ohne Verpflichtung. Das Ziel ist aber tatsächlich eigentlich eher die Freiwilligkeit hervorzuheben und nicht alle zu verpflichten. Mhm. Das Ziel sind tausende RekrutInnen. Man spricht davon, dass man deutlich mehr als 20.000, 30.000 bräuchte. Natürlich mit so einem Auswahlwehrdienst, mit dieser Fragebogenerfassung könnte man jährlich ca. 5.000 bis 10.000 RekrutInnen gewinnen.
Und bevor wir darüber sprechen, ob das Ganze auch überhaupt umsetzbar ist von den Rahmenbedingungen in der Bundeswehr, wollen wir natürlich wissen, was junge Menschen selbst zu diesen Vorschlägen sagen, was sie davon halten. Und dafür haben wir mit ein paar von ihnen gesprochen. Und da hören wir jetzt einmal ganz kurz rein. Du hast unter anderem mit jemandem gesprochen, für den das auf jeden Fall eigentlich keine Option ist.
Ja, mein Name ist Christian, ich bin 18 Jahre alt und ich gehe zur Schule.
Sehr schön. Sehr schön. Wir reden über das Thema Wehrpflicht. Was denkst du denn generell über die Idee der Wehrpflicht wieder einzuführen und wäre das für dich überhaupt persönlich vorstellbar?
Also die grobe Idee der Wehrpflicht finde ich eigentlich nicht so gut, weil ich mich als normaler Bürger nicht dazu verpflichtet fühle, für irgendwelche reichen Leute oder Politiker in den Krieg zu ziehen.
Und was sind da für dich da persönlich die Hauptargumente? Wie stehst du zur Bundeswehr?
Also die Bundeswehr finde ich grundsätzlich nicht so schlecht, weil es einfach diese Aggressoren gibt, zum Beispiel Russland oder halt auch teilweise im Mittleren Osten. Mhm. Aber wie die Bundeswehr aktuell aufgebaut ist, ist nicht unbedingt so gut meiner Meinung nach, weil es einfach viele Lücken gibt und halt vor ein, zwei Jahren noch gar nichts funktioniert hat.
Ganz spannend. Also ich finde ihn im Gespräch, fand ich ihn auch sehr interessant. Er war auch motiviert, mit mir direkt darüber zu sprechen. Und es kommt aber schon auch rüber, er ist grundsätzlich, hat so diese, ich sag mal, Anti-Haltung gegenüber der Bundeswehr schon. Er sagt ja auch selber, sie ist gerade auch nicht ihm attraktiv genug. Es könnte aber, und das ist so ein bisschen dieser Konjunktiv, es könnte ja schon irgendwie sein, dass das Ganze sich dann ummünzen würde. Also es gibt die Möglichkeit, dass es vielleicht attraktiv werden könnte, wenn eben auch die Strukturen anders wären, wenn eben auch fair bezahlt werden würde. Da haben ja bei dir auch einige diesen Punkt geäußert.
Genau, wir hören nochmal in eine andere Sprache rein. Da sagt nämlich auch jemand, die Bundeswehr müsste auf jeden Fall ein bisschen cooler werden.
Also ich würde mich wahrscheinlich gegen die Bundeswehr entscheiden, wenn ich die Entscheidung hätte. Da ein Punkt natürlich ist, dass man in diesem Jahr nichts anderes machen kann, außer halt die Bundeswehr. Heißt, man verliert quasi ein Jahr seiner Karriere oder seines Lebens. Und es natürlich, hilft natürlich nicht, wenn andere in dieser Zeit schon Erfahrung sammeln konnten oder schon mit ihrem Studium beginnen konnten. Ein weiterer Punkt ist natürlich, sag ich mal, wie die Bundeswehr sich vertritt so. Also vor allem jetzt in der Jugend wird, sag ich mal, eher schlecht über die Bundeswehr geredet, dass, sag ich mal, wenig Energie und wenig Geld dort reinfließt und allgemein, dass die deutsche Bundeswehr keine Zukunft hat. Und ein weiterer Grund, dass ich es eher nicht machen würde, ist ein Stück weit, sag ich mal, auch dieser Nationalstolz, der in den letzten Jahren in der Jugend stark verloren gegangen ist. Also es gibt ja Länder, in denen die Jugend gerne in die Bundeswehr geht und auch wirklich, sag ich mal, dazu bereit ist, das Land im Krieg zu unterstützen. Aber hier in Deutschland finde ich, dass da wenig allgemein vom Staat kommt und allgemein die Jugend nicht mehr so diesen Drang verspürt, sag ich mal, sein Land zu vertreten oder zu unterstützen. Und daher würde ich wahrscheinlich eher nicht zur Bundeswehr gehen.
Ja, also hier wiederholt sich das Argument auf jeden Fall, dass die Bundeswehr in den Strukturen selbst ein bisschen anders werden sollte, um attraktiv zu werden. Und gleichzeitig, was ich hier eben ganz spannend finde, ist nämlich der Aspekt, dass man das Gefühl hat, wenn es wenn nur eine Person oder beziehungsweise wenn es keine Pflicht ist, dass die Person, die diesen Dienst machen, dann einen beruflichen Nachteil erfahren können, wenn sie eben später ins Berufsleben starten würden.
Das finde ich interessant, spricht ja aber eigentlich dann für eben für die Wehrpflicht.
Genau, dass das dann gut. Eben für alle dasselbe gilt, sage ich mal.
Ja, oder zumindest, wenn es nicht für alle gelten sollte, dass dann es auf keinen Fall einen Nachteil bedeutet und dass man vielleicht bevorzugt behandelt wird, wenn man so ein Jahr abgeleistet hätte.
Total. Ja. Interessant fand ich auch, dass wir nochmal mit zwei jungen Frauen gesprochen haben, die gesagt haben, im Ernstfall würden sie Deutschland verteidigen wollen. Da hören wir auch nochmal kurz rein.
Hi Ronja, ich bin der Ansicht, dass die Wehrpflicht eingeführt werden sollte, da das Volk dann gut auf einen Notfall vorbereitet wäre. Aber auch nur, wenn es fair organisiert sein würde und wenn man da auch wirklich was lernt, was ich denke, dass man das so tut. Und wenn man auch was dafür bekommt, also man bezahlt wird. Und ich würde Deutschland nur verteidigen, wenn es um den Schutz der Bevölkerung geht, also wenn wir angegriffen werden würden oder unsere Freiheit oder Demokratie oder auch unser Leben bedroht wird. Dann würde ich Deutschland verteidigen. Wenn es jedoch nur um politische Interessen geht, dann würde ich Deutschland nicht verteidigen.
Also faire Bezahlung ist ein Thema und natürlich auch der Punkt, dass sie wirklich etwas lernen wollen. Das heißt, sie wollen dann nicht nur die Dulli-Aufgaben machen, auch bei so einem sozialen Dienst, bei einem FSJ, sondern sie wollen da tatsächlich etwas lernen.
Was ja eigentlich die Hauptmotivation auch für so einen Dienst ist tatsächlich. Also nicht Hauptmotivation, aber es ist ja von unserer Seite aus eigentlich der schönste Punkt, dass junge Menschen da reingehen wollen, auch was zu verändern, was zu lernen. Nicht nur, wie du sagst, Dulli-Aufgaben übernehmen, sondern sich da auch reinhängen wollen. Und das ist ja eigentlich, wenn man jetzt auf die Politik guckt, auf aktuelle Debatten guckt, das sollte ja schon reichen. Da braucht es vielleicht gar kein Verbot, sondern sollte es ja dann reichen, solche Motive hervorzuheben und vielleicht noch mehr zu stärken.
Genau. Jetzt wollen wir aber noch mal ganz strukturell gucken, inwiefern denn eine Wehrpflicht überhaupt umsetzbar wäre, wer da einbezogen werden sollte, welche Rolle auch Frauen spielen. Darüber sprechen wir jetzt. Und wir haben uns dazu einen ganz spannenden Gast eingeladen, den du uns vielleicht mal in Zusammenhang mit unserem Partner vorstellst.
Ganz genau. Wir möchten das Thema Wehrpflicht heute nicht alleine einordnen, sondern gemeinsam mit dem offiziellen Partner dieser Folge, der Bertelsmann Stiftung. Die Bertelsmann Stiftung beschäftigt sich mit Megatrends wie der Globalisierung, Digitalisierung und dem demografischen Wandel. Die Stiftung will mit der Forschungsarbeit und vielen weiteren Projekten dazu beitragen, die Menschen zu befähigen, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Und unser heutiger Gesprächspartner ist Dr. Gerd Placke. Gerd beschäftigt sich in seiner Arbeit mit gesellschaftlichem Engagement in Krisenzeiten. Sollten wir junge Menschen zu gesellschaftlichem Engagement verpflichten? Genau darüber sprechen wir heute und genau das wollen wir auch besprechen mit ihm. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Gemeinstalk mit Dr. Gerd Placke von der Bertelsmann Stiftung.
Let's go. So.
Hallo Gerd, schön, dass du zu Gast im Gemeinstalk bist.
Hallo Ronja, hallo Kilian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Gerd, welcher Jahrgang bist du? Ich frage mal so ganz salopp.
Oh, 1960.
Gab es damals den Wehrdienst noch?
Ja, sehr intensiv erlebt. Ich bin Kriegsdienstverweigerer und habe meinen Zivildienst in einem integrativen Kindergarten gemacht. Das war eine tolle Zeit für mich, auch sehr anstrengend. Das war ein ganz normaler Kindergarten, in dem aber pro Kindergruppe 2 behinderte Kinder waren. Und ich habe dann ein Kind dort begleitet in der Zeit des Zivildienstes.
Ein Kriegsdienstverweigerer heißt, du hast dich gegen die Bundeswehr entschieden, sondern für den Zivildienst.
Genau, das war damals auch die Mehrheit meiner Umgebung, die das so gemacht hat. Das war aber eine spannende Debatte, die jetzt auch was mit dem zu tun hat, was wir jetzt besprechen wollen.
Genau, und da möchten wir gerne eintauchen. Gerd, überall wird gerade wieder über diese Pflichtdienste gesprochen, sei es in der Bundeswehr oder auch in sozialen Bereichen. Vorerst ausgeschlossen scheint gerade die Rückkehr zur Wehrpflicht. Die Union wollte zwar die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht wieder aktivieren, die SPD macht da wohl nicht mit. Vorerst bedeutet aber auch, komplett vom Tisch ist das nicht. Wir hören fast täglich gerade aktuelle Stimmen, die eigentlich eine Einführung des Wehrdienstes wieder fordern. Joschka Fischer erst zuletzt. Der Kompromiss vom Verteidigungsminister Boris Pistorius ist ja dieser vorgelegte Vorschlag eines freiwilligen Wehrdienstes. Ihr sagt bei der Bertelsmann Stiftung aber ja grundsätzlich nicht müssen, sondern können. Ihr wollt lieber einen Rechtsanspruch statt der Pflicht. Warum setzt ihr gerade auf dieses Signal? Was versprecht ihr euch davon, wenn junge Menschen nicht gezwungen, sondern eingeladen werden, sich zu engagieren? Kannst du das mal ausführen?
Ja, diese Debatte ist wirklich eine der Debatten, die unsere Gesellschaft zurzeit sehr prägt. Und Es ist ganz ähnlich wie bei der Schule. Zur Schule hat auch jeder und jede eine Meinung und eine feste Haltung, weil das jeder erlebt hat. Und in dieser Debatte haben alle Männer eine feste Haltung, weil sie das alle erlebt haben. Und je nach ihren Erfahrungen ist denn wahrscheinlich das auch geprägt, wie sie dazu stehen. Es ist wohl so, dass zurzeit eine Mehrheit für die Pflicht sind, für die Wehrpflicht und die Wiedereinführung eines zivilen Ersatzdienstes und auch für die Einführung einer ganz generellen Dienstpflicht. Über die Unterscheidung können wir uns vielleicht noch unterhalten. Wir in der Bertelsmann Stiftung präferieren aber ein anderes Modell. Wir sind der Überzeugung, dass wir mit der Pflicht nicht mehr alle Menschen bekommen werden, dass die Gesellschaft zu divers geworden ist und dass auch die Probleme, die wir haben, in der Gesellschaft das verhindern werden, dass das möglich wird, dass das wirklich, wirklich für alle gelten würde. Mhm. Und deswegen haben wir auf der Grundlage von Ideen, die in den Wohlfahrtsverbänden entstanden sind, ein Konzept entwickelt, das von einem Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst ausgeht, auf ein Gesellschaftsjahr. Mhm. Das ist das Thema, dass wir denken, der Staat, also wir müssten das umkehren, das Thema. Wir müssten nicht die in Pflichtnahme der jungen Menschen diskutieren, sondern umgekehrt. Wir müssten eigentlich den Staat, unsere Gesellschaft auffordern, allen denjenigen, die das machen wollen, einen Platz zur Verfügung stellen. Das ist nämlich gegenwärtig in den Freiwilligendiensten ein rechtes Problem, dass es weit mehr machen wollen, als wir Plätze haben. Und wir sagen, wir müssen allen, die sich ernsthaft um eine Stelle bemühen, auch einen Platz einräumen. Denn können wir eine Erhöhung der Plätze und der Einsatzstellen ermöglichen. Das würde dazu führen, dass wir mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, dass viele junge Menschen so einen sinnvollen Dienst erfahren, was einfach auch international gesehen eine tolle Sache ist, die wirklich beispielgebend eigentlich ist für andere Länder.
Wie funktioniert denn so ein Rechtsanspruch? Also was unterscheidet Ihnen ganz konkret von dem, was es heute schon an Freiwilligendiensten gibt? Das hast du gerade schon angesprochen, aber kannst du mal ein bisschen noch näher darauf eingehen?
Genau, gerne. Es sind ein paar Punkte. Einmal gehen wir davon aus, dass wir alle Angebote, die es in diesen Diensten gibt, gleichberechtigt behandelt werden müssen. Das heißt, die Bundeswehr, die Freiwilligendienste, der Katastrophenschutz und auch die wenigen Plätze, die es im Ausland gibt für Freiwilligendienste, die müssten alle gleich behandelt werden. Sie müssten gleich beworben werden als ein Paket, in dem sich junge Menschen bedienen können quasi. Mhm. Um ihnen dann die Möglichkeiten zu bieten. Wir brauchen dafür bessere Rahmenbedingungen, mehr Sold oder Gehalt oder Taschengeld, je nachdem, wie man es nennen will, für die jungen Menschen, dass es auch auskömmlich ist. Man muss und darf, glaube ich sogar, in so einer Sache nicht viel Geld verdienen, aber das muss doch dafür reichen, dass man sein Essen bezahlen kann und ein bisschen Geld in der Freizeit hat. Wir gehen davon aus, dass man auch Fördersätze einführen müsste für Wohnraum, damit die Leute auch sich an anderen Orten bewerben müssen. Denn zurzeit ist der Freiwilligendienst insofern ungerecht, als dass es nur für junge Menschen ist, die sich das leisten können. Und das bedeutet, dass Eltern vielfach diesen Dienst auch subventionieren.
Das unterscheidet ihn ja auch erheblich von der Bundeswehr. Oder?
Ja, die Bundeswehr ist gut ausgestattet. Ich habe mich jetzt nicht noch mal vorbereitet darauf, wie viel so ein freiwilliger Soldat verdient. Aber das ist wirklich ein Verdienst, was die bekommen. Das sind
klare Besoldungsklassen, die man nachschauen kann.
Genau, ja, und das ist auch gerechtfertigt, denn die Belastung bei der Bundeswehr ist natürlich jetzt gerade in der aktuellen politischen Lage viel höher als bei einem Freiwilligendienst. Das fänden wir auch in Ordnung. Aber insgesamt müsste es gerechter werden.
Ich habe im Vorfeld haben wir ja schon die Schülerinnen und Schüler gehört, die zum Teil auch gesagt haben, das muss fair bezahlt sein und man muss dafür leben können. Wenn wir da mal über Zahlen sprechen, was bedeutet denn fair bezahlt in deinen Augen? Also wie sollte so ein Stundensatz aussehen? Ich habe in meinem Demokratiekurs, den ich neulich an einer Schule geleitet habe, auch mit Jugendlichen gesprochen, die ganz selbstverständlich gesagt haben, ja, das muss doch natürlich der Mindestlohn sein, was total interessant war, denn sie sind natürlich mit dem Mindestlohn aufgewachsen. Die kennen das gar nicht. Irgendwie anders. Als ich meinen ersten Job hatte, habe ich 5 Euro die Stunde bekommen und dachte, juhu. Und für die ist der Mindestlohn Minimum. So, im Idealfall kommt da noch ein gutes Trinkgeld bei drauf, wenn ich irgendwo kellnere während der Schule. Kann man das bei einem Freiwilligendienst auch fordern?
Das tun einige, wir tun das in der Stiftung nicht, weil wir von dem besonderen Charakter dieser Arbeit, die man dort macht, ausgehen. Und dafür, deswegen sagen wir, es muss ungefähr in der Höhe des BAföG-Grundsatzes sein. Öffentliche Verkehrsmittel müssten damit obendrauf kommen und dann eben der Wohnsatz. Also zurzeit ist es so, dass die Höchstgrenze in den Freiwilligendiensten 644 Euro ist, aber viele junge Menschen verdienen eben weit weniger, weil es nur diese 644 Euro nur teilweise refinanziert werden und manche Einrichtungen können sich einfach nicht mehr als meinetwegen 350 Euro leisten. Nichtsdestoweniger sind das häufig attraktive Stellen, wie zum Beispiel in der Ökologie, wo viele junge Menschen ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten wollen. Und insofern merkt man, dass eben junge Menschen weit mehr bereit sind zu leisten, als wir eigentlich von ihnen erwarten können. Denn das ist ja wirklich eine schlechte Bezahlung. Wir haben auch keinen Stundenlohn in dem Sinne, sondern gehen von einer Pauschalsumme aus, weil es eben um dieses Engagement geht. Und Engagement ist, definiert sich nicht über Geld.
Wie sieht es mit Wohnungen aus? Das ist ja auch ein Riesenthema wahrscheinlich. Weil von 600 Euro kann ich mir, also 664 Euro, kann ich mir eine Wohnung nicht wirklich leisten.
Ja, das ist auch ein Ungleichheitsfaktor bei den Freiwilligendiensten aktuell, was man eben abstellen müsste, was aber auch eine Herausforderung ist im aktuellen Wohnungsmarkt. Wohnungen sind knapp. Es ist so, dass Stellen, die weit abliegen natürlich, Dienstwohnungen haben, wie zum Beispiel an der Nordsee die Vogelschutzstation oder ähnliches. Die haben solche Zimmer oder kleine Wohnungen für die Freiwilligen dort und Einrichtungen, die ihren Freiwilligendienste refinanzieren können, wie Krankenhäuser, große Sozialeinrichtungen wie hier in Bielefeld, Bethel und andere. Die können für einen Teil Wohnungen zur Verfügung stellen, weil sie wissen um die Kraft, die junge Menschen in den Dienst reinbringen und dieses Engagement, was dahinter steckt, dass es attraktiv ist für meinetwegen ältere Menschen in Einrichtungen, auch mit jungen Menschen konfrontiert zu sein und dass das Spaß macht für alle Beteiligten und interessant ist.
Mhm. Lass uns gerne mal über die Zielgruppe wirklich sprechen, über junge Menschen, auch über ihre Ansicht zu diesem Thema. Wir haben ja aus unserer Trendstudie Jugend in Deutschland Zahlen mitgebracht. Wir haben einerseits konkret danach gefragt zur Einführung eines sozialen Pflichtjahres für alle. Und die Wiedereinführung eines Wehrdienstes bei einem Pflichtjahr für alle sagen 24%, sie sind dafür, über 40% dagegen. Also schon eher ablehnend als dafür. Die anderen sind in der Mitte positioniert. Bei der Wiedereinführung eines Wehrdienstes sagen nur 14% der jungen Menschen, sie sind dafür, über 56% dagegen. Und die anderen 30% sind hier auch unentschlossen. Wie schätzt du das ein, gerade im Hinblick auf diesen Rechtsanspruch, den ihr erfordert?
Ja, also erstmal wollte ich euch sagen, dass es seit 2018 nach meiner wirklich oberflächlichen Recherche über 20 solcher Befragungen gegeben hat. Daran kann man sehen, wie heiß dieses Thema ist. Und diese Zahlen, die ihr vorlegt, belegen noch einmal, dass die Skepsis gegenüber einer Pflicht bei jungen Menschen sehr stark ist. Sie wollen eben sich nicht diktieren lassen. Und das kann man ja auch verstehen, was sie zu tun haben, sondern sie wollen sich einbringen. Das ist eine sehr engagementbereite Gruppe junge Menschen. Und die dafür sind, das sind die Menschen, so wie ich in meinem Alter, die eben die Erfahrung von Wehrpflicht und Zivildienst gemacht haben und damit auch ein bisschen Politik betreiben. Man kann das sehr gut nachvollziehen bei den journalistischen Beiträgen. Das sind eigentlich alles Leute, ich sage jetzt, alles ist gefährlich, aber es sind viele, viele Leute dabei, die in meinem Alter sind und das heroisieren, was sie dort im Zivildienst und in der Wehrpflicht getan haben und dann damit Politik machen. Ich finde das nicht ganz redlich, weil wir auch vor dem Hintergrund anderer sicherheitspolitischer Ausgangsbedingungen davon reden können, dass eine Wehrpflicht eigentlich nicht das Richtige sein könnte für die Bundeswehr, sondern wir eigentlich auf die Freiwilligkeit setzen müssen, weil Wehrpflichtige einfach nicht genügend Kompetenzen mitbringen können, das nicht lernen können, was in der Bundeswehr gefordert ist. Die Zeit in der Bundeswehr wird durch die Pflicht nicht schöner, sondern wir sollten darauf setzen, mit attraktiven Systemen Menschen zu animieren, dorthin zu gehen. Da wird es genug Menschen geben, wenn das anständig bezahlt ist, ist meine Behauptung.
Das war ja auch einer der Gründe, warum der Wehrdienst damals eingestellt wurde, weil man eben gesagt hat, es nützt uns nichts, wenn wir Laien da haben, die für einen relativ kurzen Zeitraum nur da sind. Davon profitiert die Bundeswehr nicht. Das ist im Prinzip nur teuer. Ich will noch mal ganz kurz zurückspulen. Du hast eingangs gesagt, unsere Gesellschaft ist diverser geworden und allein deshalb sei es schwierig, einen Wehrdienst wieder einzuführen. Wenn wir jetzt auf andere Unternehmen zum Beispiel gucken, könnte man ja sagen, Unternehmen profitieren von dieser Diversität und die Unternehmen und die Gruppen, die Arbeitsgemeinschaften werden dadurch reicher eigentlich. Warum ist diese Diversität oder was meinst du mit Diversität in dem Zusammenhang bei der Bundeswehr eher eine Herausforderung, eine Hürde?
Die Einstellungen sind eben ganz unterschiedlich geworden. Man kann nicht mehr von sozusagen einer selbstverständlichen Pflicht ausgehen heute bei jungen Menschen. Das alleine zurückzuholen überfordert uns, glaube ich. Man muss nur den Bericht lesen, den die Kommission für einen handlungsfähigen Staat rausgegeben hat, was wir für Defizite haben in der Administration unserer Gesellschaft. Da kann man das dran sehen, dass das eben nicht mehr einfach so einholbar ist. Das ist meine Ausgangsthese dabei. Und das bedeutet eben für die Bundeswehr, dass sie sich auch stark verändern müsste oder muss oder auch schon hat, aber nicht genügend. Und das sind ja auch die Gründe, warum auf die Wehrpflicht jetzt noch nicht zurückgegriffen wird, weil es einfach nicht genug gute Rahmenbedingungen dafür gibt, dass junge Menschen sich animiert fühlen, dahin zu gehen. Wenn die jetzt, man muss davon ausgehen, das ist keine Fantasiezahl, auch wenn es euch vielleicht erschreckt. Das Betreuungsverhältnis in der Wehrpflicht ist 1:2. Das heißt, 2 Bundeswehrsoldaten kamen damals auf eine Betreuung in der Gesamtübersicht der Bundeswehr. Daran kann man sehen, was für ein Apparat das sein musste, damit man diese verpflichteten Leute in Gang brachte. Und wenn man sich das für heute vorstellt, selbst wenn wir da eine etwas geringere Zahl einsetzen, dann müsste man 30.000, 40.000 Menschen einstellen können, die das gewährleisten, dass Wehrpflichtige dort was tun. Und diese Leute gibt es einfach nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt. Auch das ist ein Grund zu sagen, wir müssen auf Freiwilligkeit setzen, auf attraktive Rahmenbedingungen, also nicht Druck, sondern Zug. Also man muss Zug herstellen, dass die Leute dort zur Bundeswehr gehen.
Total spannend. In unseren Gesprächen, die wir auch mit jungen Menschen geführt haben, die auch schon am Eingang sehr liefen, habe ich zum Beispiel im Gespräch auch gehört, dass die Bundeswehr eben nicht so attraktiv ist, was du gerade auch schon angesprochen hast. Da kommt dann mir eigentlich, also es wurde oft genannt, zum Beispiel, alle meine Freunde müssten hingehen, damit ich mich da wohlfühlen würde, weil im Moment würde ich mich da nicht wohlfühlen, weil es nicht meinem gesellschaftlichen Bild entspricht zum Beispiel. Ja. Und dann würde ich aber eigentlich denken, wenn es eine Wehrpflicht gäbe und alle hingehen müssten, könnte man ja dann wieder unter Gleichgesinnten, könnte man ja wieder dann in so einer heterogenen Gruppe sein zum Beispiel. Wie könnte man es dann aber mit einem Rechtsanspruch schaffen, es trotzdem so attraktiv zu gestalten, dass es eben nicht nur für, ich sage jetzt mal, die nationalistischen Rechten interessant ist, was ja dieser Vorwurf ist gegenüber der Bundeswehr oft, sondern eben für alle Seiten attraktiv ist, dort sich zu engagieren.
Wir müssten dieses Thema weit mehr in die Schulen bringen. Wir müssten regionale Bildungslandschaften, die es ja gibt, wo die Akteure einer Region zusammensitzen und darüber nachdenken, wie man Übergänge zwischen Schule und Beruf und so weiter herstellt. Diese Systeme müssten wir für diese Idee aufschließen und da auch Werbung machen. Es ist ganz erschreckend, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat vor ein paar Jahren eine Studie rausgegeben, dass ungefähr 20% aller jungen Menschen gar nichts über diese Angebote wissen. Also es ist ein Aufklärungsproblem, nicht so sehr ein politisches Problem, dass wir Angst haben müssten, dass wir eine gewisse Ballung von extremen Gruppen in der Bundeswehr haben müssten. Wenn wir gut aufklären über das, was die Bundeswehr tatsächlich ist, wenn sie ihre Aktivposten für die Gesellschaft darstellt, glaube ich, dass das ein geringes Problem ist mit den Rechtsextremisten, gerade weil so viele andere Menschen die dann auch einrahmen würden. Also das ist ein ganz anderer Angang, als zu glauben, wir haben hier die Gefahr, dass wir Bubbles konstruieren, wo Menschen ihre gesellschaftlichen Ansichten sozusagen ungehindert durchbringen können. Das ist, glaube ich, ein Bild, was nicht mehr trifft.
Jetzt wird ja oft über die Bundeswehr als, oder auch über den Wehrdiensten, auch wie du es gerade auch über Zivildienste sprichst, ja oft als Mittel für die, zur Stärkung von Demokratie gesprochen. Also, dass wir damit wirklich auch demokratische Institutionen stärken können, dass wir Engagement mit ins Boot holen, dass junge Menschen zeigen könnten, eben für die Demokratie. Kannst du vielleicht, du hast anfangs schon, bist schon ein bisschen darauf eingegangen, aber kannst du mal erläutern, inwieweit für dich denn ein Zivildienst, aber auch der Wehrdienst so ein starkes Zeichen für Engagement ist und was für Werte da eigentlich vermittelt werden könnten auch in der Zukunft?
Ja, bei der Debatte um die Wehrpflicht ist ja das Problem, dass man Menschen zu ihrem Glück gewisserweise zwingt. Diese Behauptung, dass das mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt stiftet, wenn man irgendwo ist und da zwangsmäßig mitmacht, das beißt sich ja mit der Ansicht oder mit der Überzeugung und der wissenschaftlich erwiesenen Geschichte, dass man eben Solidarität nicht erzwingen kann. So, das heißt, wenn wir einen Ansatz wählen, wo wir die Solidarität und das Engagement der Leute einfordern, dann ist das sehr wahrscheinlich sehr viel erfolgreicher, weil es ein Helfensbedürfnis der Menschen gibt. Also Menschen wollen sich einbringen, das sind soziale Wesen und wir haben da die Chance, einfach das anders zu gestalten als über Pflicht. Die Bundeswehr und auch der Zivildienst war nicht so heroisch und so toll und so heldenhaft, wie man das denkt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass junge Menschen damals diskriminiert wurden, die Zivildienst gemacht wurden. Ich habe viel aus dem eigenen Verwandten- und Freundeskreis das Wort Drückeberger damals gehört. Und das war eine wesentliche Motivation dafür, dass der Zivildienst funktioniert hat. Alleine, dass das jetzt nicht mehr der Fall sein wird, wird die Motivationslage von jungen Menschen dramatisch verändern. Also die Drückeberger von damals wollten zeigen, dass sie keine Drückeberger sind. Das hat die stark motiviert, diese gesellschaftlichen Debatten. Das fällt jetzt weg. Und das heißt, der Zwang wird auf die jungen Menschen eindeutiger als Zwang ankommen und nicht als eine Chance.
Aber warum hat deine Generation das halt so positiv in Erinnerung, oder so, beziehungsweise auch die Männer deiner Generation, warum malen sie das im Nachhinein so bunt und toll und fröhlich?
Ja, da gibt es ja ein Zitat von einem Philosophen, der heißt Friedrich Nietzsche, und das bringe ich jetzt mal vor. Dieses Zitat heißt: So ist es gewesen, sagt die Erinnerung. So kann es nicht gewesen sein, sagt das Gewissen. Schließlich gibt die Erinnerung nach. Das heißt, wir haben alle ein Missverhältnis zu den tatsächlichen Umständen, unter denen wir gelebt haben. Wir müssen, um unser Selbstbild zu erhalten, auch Dinge vergessen können, die schwierig waren. Und das ist das, glaube ich, was zurzeit in der Gesellschaft passiert, dass da eine selektive Wahrnehmung über das passiert, was in der Bundeswehr passiert. Und viele Bundeswehrsoldaten kennen diese Geschichten der unnützigen Job, des Rumhängens und so weiter. Das war auch eine Realität und das brauchen wir uns nicht geben, glaube ich, gesellschaftlich, sondern wir brauchen mehr Effizienz, mehr Identifikation und sowas. Und deswegen plädiere ich auch persönlich eben für die Freiwilligkeit.
Welche Rolle spielen denn dann Frauen dabei? Weil damals in deiner Generation waren die Frauen ja außen vor, ne? Und generell, ja, wenn wir über die Rolle von Frauen sprechen, wenn es um die Frage geht, ein Land zu verteidigen, dann war ja lange die Aufgabe von Frauen einfach, den Nachwuchs großzuziehen und eben für zukünftige Soldaten in dieser Form zu sorgen. Das war der Anteil, den Frauen dazu beigetragen haben, um ein Land verteidigungsfähig zu halten. Jetzt, wenn wir zum Beispiel nach Dänemark blicken, da sind die neuesten News ja, dass Dänemark auch eine Wehrpflicht für Frauen jetzt gestellt hat. Frauen werden oder können ab dem Jahr 2026 auch einbezogen werden. Welche Rolle spielen Frauen heute, gerade auch im Sinne der Gleichstellung, dass wir Frauen ja nicht mehr nur als, oder was heißt nur in Anführungszeichen, als Gebärmaschinen betrachten wollen, ne?
Ich würde ganz kurz noch dazu davor einhaken, wir dürfen sie gesetzlich ja gar nicht mit reinnehmen in den Wehrdienst, also in die Wehrpflicht. Wir haben ja das Grundgesetz, es bräuchte ja eine Grundgesetzänderung, richtig?
Ja, genau, so ist es. Die knifflige Frage beginnt eben schon an der Stelle, was Kilian jetzt gerade angesprochen hat, nämlich der Bund oder die Regierung hat ja die Chance, auf zwei Wegen die Wehrpflicht einzuführen. Auf einem einfachen Wege mit einem einfachen Gesetz, sie wird wieder eingesetzt und damit wären aber nur alle Männer wieder wehrpflichtig. Da haben wir jetzt das Problem, dass dann die Gefahr droht, dass von betroffenen Menschen oder auch von anderen Instanzen wie Länderregierungen oder Parteien eben Verfahren beim Bundesverfassungsgericht angestrengt werden, wo eben gesagt wird, das passt überhaupt nicht mehr mit dem Bild, was wir heute haben mit Frauen, mit der Involvierung von Frauen in der Gesellschaft überein. So, das ist das eine Thema. Wir müssen also, das scheut die Politik wie der Teufel das Weihwasser. Ja? Also ein Verfassungsgerichtsurteil, die das kippt, würde dann wirklich ein Problem sein für die Bundesregierung. Und jetzt muss man sagen, die Dienstpflicht einzuführen, das wäre nur mit einer Zweidrittelmehrheit möglich. Und das geht zurzeit nicht im Bund, weil die Parteien, die eben in der Opposition sind, entweder dagegen sind oder eben wie bei der populistischen Partei AfD eben gar nicht akzeptierbar sind in ihren Positionen. Die wollen 2 Jahre Dienstpflicht für alle haben. Und deswegen wird es auch daher ganz schwierig sein, das wieder einzuführen. Mhm. Noch ein Satz eben zu der Beteiligung von Frauen. Es ist ja immer noch so, dass Frauen weit mehr die Care-Arbeit machen. Und das ist das Spannungsverhältnis, was wir dort haben. Diesen Anspruch auf Emanzipation und gleichzeitig die gesellschaftliche Realität, dass wir es nicht hinkriegen, Frauen und Männer beruflich und privat gleich zu belasten, sodass wir mehr Gerechtigkeit in dem Feld haben. Mhm. Da habe ich auch keine Antwort drauf, aber es wird ein Riesenthema werden, wenn wir diese Debatte wirklich ganz konkret führen, wird die Wehrpflicht wieder eingeführt.
Ja, das finde ich total spannend, weil der eine Schüler hatte eingangs ja auch gesagt, dass er einen Nachteil befürchtet oder beziehungsweise ein Hinterherhängen befürchtet, wenn er zum Beispiel dazu verpflichtet wird oder eben dieses Jahr machen sollte, dann hätten andere einen beruflichen Vorsprung, weil sie dann ein Jahr länger, schneller im Beruf unterwegs sind. Und man muss ja eigentlich deutlich sagen, dass Frauen diesen beruflichen Nachteil nach wie vor haben, einfach weil sie die Kinder bekommen und weil sie eben, wie du sagst, den Großteil der Care-Arbeit übernehmen. Das heißt, wir wären dann ja quasi doppelt belastet, kann man sagen.
So ist es, das ist so und ist auch eines der starken Argumente gegen eine Wehrpflicht oder eine Dienstpflicht, nämlich es ist erwiesen, dass wenn dass Nationen mit einer Wehrpflicht auf 1% Wirtschaftsleistung verzichten, das ist eine Riesenzahl.
Wow.
Das sollte man nicht überschätzen und das liegt daran, dass eben den Leuten, die Wehrpflicht leisten, im ein Jahr Verdienstausfall haben werden. Und das ist dann eben nicht zu berechnen am ersten Jahr, was man verdient, sondern am letzten Jahr oben mit 65. Und das ist dann ja meistens sehr viel Geld. Und das ist ein richtig ökonomischer Nachteil, also ein volkswirtschaftlicher Nachteil. Und deswegen wird es auch dort sehr starke Debatten darüber geben, ob wir das unserer Gesellschaft zumuten können, eben wenn wir eine Wehrpflicht, eine selektive Wehrpflicht haben, eine Kontingentwehrpflicht, dass wir sozusagen meinetwegen 100.000 Leute einziehen und 400.000, 500.000 Leute eben nicht. Das würde wirklich gesellschaftliche Sprengkraft haben. Eigentlich müssten die 400.000, 500.000 Leute dann eine Steuer bezahlen, damit der Nachteil, den Vorteil, den sie haben, auch kompensiert wird.
Wie sieht es mit politischen und strategischen Hürden aus für euren Rechtsanspruch, also das Gegenmodell, das ihr ja wirklich vorlegt?
Vielen Dank für diese Frage. Das ist jetzt ganz was Aktuelles. Wir haben gerade fertiggestellt ein Gutachten, ein Rechtsgutachten, was ich nicht euch jetzt vorlesen möchte, aber sagen möchte, dass wir da nachgewiesen haben, dass eigentlich letztlich es sehr einfach wäre, das einzuführen und die Verhältnisse eigentlich fortgeführt werden können, die wir jetzt gerade auch in den Freiwilligendiensten haben. Das heißt, der Bund könnte das mitfinanzieren, die Länder könnten ihre Beiträge liefern, der Bund könnte sozusagen die Rahmenbedingungen setzen durch ein einfaches Bundesgesetz mit einfacher Mehrheit im Parlament. Wir wollen das in den nächsten Wochen veröffentlichen und wir hoffen darauf, dass das auch nochmal ein attraktives Argument gegen ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr ist, um mehr für die Freiwilligkeit zu tun.
Und wie sah es ganz konkret aus? Also stell dir vor, ich bin jetzt 18, bin fertig mit meinem Gymnasium und kriege dann schon an der Schule die Angebote, mitgeteilt. Und hätte dann den Anspruch, mir etwas auszusuchen, bei mir vor Ort, im Ort, aus dem ich komme, oder dürfte ich auch sagen, ich hätte jetzt Lust auf Leipzig und würde dort jetzt gerne in eine soziale Einheit gehen?
Ja, das ist natürlich ein bisschen so marktlich zu sehen. Das heißt, wenn man in andere Städte geht, das muss man natürlich auch sich attraktiv machen. Man muss sich eine gute Bewerbung haben. Mhm. Aber letztlich ist es so, wie du beschreibst. Es ist eine ganz einfache Suche, so wie wir heute auch nach Arbeitsplätzen oder nach einem Praktikum suchen. Wir gehen davon aus, dass wir dann viel investieren müssen. Wir gehen davon aus, dass wir eine einheitliche Plattform brauchen, wo wir eben danach suchen können. Also das wird auch Aufwand bedeuten. Das ist nicht von heute auf morgen einzusetzen. Aber es gibt schon gute Suchmaschinen auch für die Freiwilligendienste. Das müsste erweitert werden. Das Problem eben dabei ist, dass eben diese vier Angebote, die wir haben, neben den Freiwilligendiensten, eben die Bundeswehr und die Auslandsdienste und die Katastrophenschütze, dass wir die gleich behandeln müssten. Mhm. Und das ist natürlich schon eine gesellschaftliche Herausforderung, die die Leute, die aus dem Verteidigungsministerium kommen, die müssen und sagen mit gutem Recht, dass ihre Sache natürlich jetzt erstmal wichtiger ist. Aber insgesamt gehen wir davon aus, dass es eben eine soziale Sicherheit gibt, eine Sicherheit vor Katastrophen und eine Sicherheit, die Verteidigungsfähigkeit betrifft und dass sie letztlich gleichberechtigt sind und die Menschen eben ihre Verteidigungsbereitschaft an verschiedenen Stellen ausüben wollen, nicht nur in der Bundeswehr, sondern eben auch an sozialen Orten.
Und hast du gesellschaftlich das Gefühl, dass gerade aufgrund dieser Debatte, die wir jetzt seit Wochen, Monaten, Jahren hören, auch aktueller politischer Entwicklungen, wir brauchen viel mehr Menschen in der Bundeswehr, wir brauchen deutlich bessere Verteidigungsausgaben und Verteidigungsetat. Hast du das Gefühl, dass dadurch der Zivildienst leidet und vielleicht dann auch diese Verantwortung leidet?
Also wenn eine Pflicht kommen würde, auch eine Dienstpflicht, eine allgemeine Verantwortung aller 770.000 jungen Menschen, die wir im Jahr haben, dann wird das die Freiwilligendienste austrocknen. Weil dann müsste es verpflichtende Angebote geben und die Anbieter der Freiwilligendienste würden sicherlich nicht mitmachen, das als Freiwilligendienst zu bezeichnen. Dann wäre das eben eine Dienstpflicht. Die CDU spricht ja von einem Gesellschaftsjahr. Das ist aber ein beschönigender Begriff, finde ich. Und dann wird die Situation eine ganz andere werden. Und die allgemeine Dienstpflicht, will ich noch mit 2, 3 Takten sagen, ist nicht durchsetzbar. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wir ungefähr 10% Menschen haben, die einen Schwerbehindertenausweis haben. Wie will man die integrieren? Wir haben 40.000 obdachlose Jugendliche im Jahr. Wie will man die integrieren? Wir haben 6,9% eines Schuljahrgangs gehen ohne Schulabschluss. Wie will man die integrieren? Welche Angebote will man denen machen? Also es ist eine Herkulesaufgabe, das hinzukriegen. Und man muss ja hier immer sagen, es muss eine allgemeine Dienstpflicht sein. Das heißt, es muss alle betreffen, weil sonst das Gesetz gar nicht gelten würde. Dann würde Artikel 3 des Grundgesetzes gar nicht zutreffen. Mhm. Also es ist nicht realisierbar, ist meine feste Behauptung.
Aber das ist ja total spannend. Wie hat man denn diese Menschen früher integriert, also in den Wehrdienst? Wie hat man das da gemacht?
Gar nicht.
Nein. Gar nicht. Das war die Musterung, da gebe ich den Hörern auch noch mal den Tipp, den Musterungsartikel bei Wikipedia zu lesen. Die Musterung ist keine Institution von großer Gerechtigkeit, um es mal ironisch zu sagen. Da wurde nach politischen Maßgaben zurechtgeschnitten. In den 50er und 60er Jahren wurden viele nach Losverfahren ausgewählt. Die Wehrpflicht, die allgemeine Wehrpflicht, war immer schon auch eine stark diskutierte Geschichte, dass das eben keine allgemeine Wehrpflicht war. Die Freistellungsmöglichkeiten wurden immer ganz flexibel gehandhabt. Mal konnten Söhne von Landwirten ganz problemlos aus der Bundeswehr raus und dann gab es wieder Zeiten, wo das nicht so war. Also das ist auch immer schon eine statistische Rechenspielerei gewesen, die auch schon bundesverfassungsgerechtlich bearbeitet worden ist und wo man sagen kann, da ist mit sehr viel Aufwand der Nachweis betrieben worden, dass das doch gerecht ist, aber es hatte immer große Lücken.
Und wie schafft man es dann anhand eures Modells, aber auch in die Zukunft jetzt geschaut, wir hoffen, dass natürlich, also ihr hofft, dass es so käme, wie realistisch schätzt du es ein, politisch gesehen, dass sich da wirklich was in die Richtung bewegt? Und wenn wir soweit sind, wie schafft man es denn dann, dass junge Menschen wirklich gerne solche Verantwortung übernehmen? Auch eben Menschen mit beispielsweise einer Behinderung. Wie schafft man es, dass sie sich pathetisch gesprochen dem Land zuwenden, diesem Land dienen wollen? Mhm. Ist das vielleicht sogar aus der Zeit gefallen oder ist das eigentlich das Ziel, das ihr auch verfolgt?
Also ich glaube, dass es ein Geben und Nehmen ist. Dass das, dass Menschen bereit sind, sich zu entäußern und auch mehr, weit mehr zu tun, als sie als sie eigentlich müssten. Das ist auch eine gesellschaftliche Realität, die wir sehen beim Engagement im Allgemeinen. Also es gibt diese Menschen, die das wollen und die das machen. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Die Herausforderung ist eher zu sagen, wie können wir das so gestalten, dass es wirklich attraktiv ist und dass wir diesen Gedanken, dass die Leute sozusagen sich nicht nur auf dieser altruistischen, selbstlosen Ebene bewegen wollen, sondern auch für sich einen Nutzen haben, dass wir das gut gestalten, also bessere Lernbedingungen in den Freiwilligendienst und bei der Bundeswehr machen, individueller auf die Leute zugehen, ein besseres Betreuungsverhältnis haben und so. Unsere Berechnung, oder ich glaube, es sind nicht so sehr unsere Berechnungen wie die Berechnungen, die die Wohlfahrtsverbände und diese Szene macht, es geht davon aus, dass ein Rechtsanspruch ungefähr 3 Milliarden Euro kosten würde. Eine Dienstpflicht, die Mindestzahl ist dort 15 Milliarden Euro, die dort gezahlt werden. Also es wäre eine preisgünstigere Lösung und wir brauchen zur Verteidigung der Bundesrepublik nicht jeden, sondern mir haben Fachleute versichert, 500.000 Leute reichen in der Bundeswehr aus, um unser Land im Krieg zu verteidigen. So, und wie gesagt, Wehrpflichtige sind es nicht mehr. Wir brauchen wirklich ausgebildete Leute, die die komplexen Geräte da bedienen können. Insofern ist das eine Scheindebatte auch. Die wird immer kleiner, je näher man sich ihr nähert. Das ist ungefähr so wie bei Michael Ende, bei dem riesen Turtur, der aus der Entfernung immer riesengroß aussieht. Und wenn man näher kommt, ist das ein ganz freundlicher, netter Herr, der eben gar nicht so viele Zähne hat, wie man denkt.
Und gerade, weil du jetzt nochmal dieses ein Land verteidigen angesprochen hast, darüber haben wir ja auch mit den Jugendlichen eingangs gesprochen. Mhm. Und ein Jugendlicher sagte eben, er fühlt diesen Nationalstolz gar nicht mehr. Also für Deutschland in den Krieg ziehen zu wollen, das fühlt er gar nicht mehr. Und ich glaube, so geht es sehr vielen Jugendlichen, dass sie da abwägen und sich eben fragen, und nicht so sehr identifiziere ich mich jetzt auch nicht mit meinem Land, dass ich dafür mein Leben geben würde. Müssen wir wieder mehr Nationalstolz haben? Also ist das quasi der Weg dahin, ganz spitz gefragt?
Ich glaube, man kann den Nationalstolz nicht erzwingen, sondern wir müssen für ihn werben. Das ist doch die Aufgabe von Demokratie, dafür Sorge zu tragen, dass das als eine einmalige Chance gesehen wird, etwas für unser Land, aber auch für sich selber zu tun. Diese Fantasien, dass die Menschen bereit sind, sich in die Pflicht zu begeben, die müssten doch eigentlich schon daran scheitern, dass alle Menschen sagen, viele Studien davon aussprechen, dass unsere Gesellschaft polarisierter, fragmentierter wird. Wenn das so ist, dann was sollen wir denn mit diesen Menschen, die strengen religiösen Anschauungen anhängen, die rechtsextrem oder linksextrem sind, die können wir doch nicht gebrauchen in der Bundeswehr. Und es ist doch nicht selbstverständlich, diese Leute zu integrieren. Dafür müssen wir doch Maßnahmen haben, die sehr umfangreich sind. Also wie sollen wir das hinkriegen, diese Komplexität in ein System zu bringen? Deswegen plädieren wir für Diversität und für mehr Gestaltungsräume. Und ich habe manchmal den Verdacht, um diesen Satz noch zu sagen, dass die Angst bei manchen Leuten ist, wenn wir es so auf diese freiwillige Weise machen würden, dass dann daraus Ansprüche nach mehr Demokratie erwachsen würden, was eben viele in unserer Gesellschaft auch nicht wollen. Die Politik, glaube ich, könnte versucht sein zu sagen, diese Ansprüche, mit denen wollen wir auch nicht umgehen, das ist uns viel zu viel Partizipation, was wir dort gewährleisten müssten, wenn wir es wirklich auf eine freiwillige Art und Weise gestalten. Das empfinde ich manchmal so, wenn ich Politiker reden höre, wie wir das gestalten sollen mit der Wehrpflicht.
Also, make it cool again. Wenn ich jetzt Stimmen höre, gerade aus der Bundeswehr, würden aber viele sagen, sie sind es doch eigentlich schon. Es gab Riesenkampagnen, auch sehr viel Geld, das hineingesteckt wurde. Wir haben den YouTube-Account der Bundeswehr, der über 800.000 Abonnentinnen hat, eine eigene Serie dort produziert, was ja eigentlich einen ganz guten Einblick gibt in das tägliche Leben, so als Bundeswehrsoldat, ja. Soldatin. Würdest du sagen, das klappt noch nicht gut genug? Oder was bräuchte es noch wirklich, um wirklich, wirklich, wirklich cool zu sein?
Also es braucht eben auch attraktive Standorte. Das ist ja das Problem, dass eben zum Beispiel, das jetzt klingt ironisch, aber es ist, glaube ich, manchmal so, nicht anständige Zimmer in der Bundeswehr sind, dass die Toiletten- und Duschenfrage nicht geklärt ist an manchen Kasernen, dass die Ausbilder eben ziemlich unpädagogisch häufig sind, dass die Bundeswehr sich in diesen Bereichen
unpädagogisch ist auch ein gutes Wort.
Ja, ja, man muss es eben so mal bewegen. Es ist auch eine pädagogische Frage. Mhm. Und dass eben die Institution Bundeswehr sich stark verändern muss, wenn sie das hinkriegen will. Und da glaube ich, da hat die Bundeswehr noch viel Luft nach oben, um das attraktiv zu machen.
Spannend. Ronja, hast du noch eine auf der Zunge brennende Frage?
Ja, tatsächlich würde ich zum Abschluss total gerne die Frage stellen. Wir haben ja jetzt über verschiedene Dienste gesprochen und dir ist ja auch die Gleichstellung der Dienste extrem wichtig, beziehungsweise auch erstmal das Sichtbarmachen der unterschiedlichen Dienste, weil viele junge Menschen kennen auch gerade die Auslandsoptionen ja gar nicht. Mhm. Wenn du jetzt nochmal jung wärst, 18 Jahre alt und du müsstest dich oder dürftest dich eben entscheiden, was für eine Art von Dienst du antreten möchtest und wo und wie der aussehen sollte. Hast du etwas im Kopf, eine konkrete Stelle, vielleicht irgendwo einen Einsatz im Ausland, den du als 18-Jähriger extrem gerne gemacht hättest und der vielleicht jetzt andere junge Zuhörende inspiriert, das einfach mal zu googeln?
Ja, ich muss ja gestehen, es gibt viele Aussagen von gegenwärtigen Politikern, die sagen, wenn sie heute noch mal in der Situation wären, wie zum Beispiel Campino, sie würden nicht verweigern, sie würden heute zur Bundeswehr gehen. Ich finde solche Aussagen sehr fahrlässig, muss ich gestehen. Für mich war es eine Riesenchance damals, dass ich diesen Zivildienst machen konnte, weil er mich auch in den Beruf geführt hat, tatsächlich ganz direkt in den Beruf. Aber ich fände es gut, dass Menschen die Chance haben, überhaupt so eine Wahl treffen zu können, dass wir dieses Prinzip beibehalten. Und ein Auslandsdienst ist nur für wenige Menschen, glaube ich, etwas, weil man da eben gewisse Dinge mitbringen muss, die nicht jeder mitbringen kann.
Was denn?
Ja, Sprachkenntnisse alleine, die sind zwar im Englischen jetzt sehr viel besser geworden, aber schon, wenn man an Frankreich denkt und so, dann ist das eben auch eine Riesenherausforderung. Das kann man nicht von vielen Menschen erwarten. Das ist vielleicht wirklich elitär, was dort passiert, ist aber auch wichtig und für den Weltfrieden, glaube ich, wirklich sehr bedeutsam. Was ich wirklich jungen Menschen empfehlen würde, ist, ein bisschen über seinen eigenen Horizont hinauszuschauen, um etwas zu machen, was ein bisschen Herausforderung und nicht in der gleichen Weise das fortführt, was ich mache. Also tendenziell würde ich den Sportlern nicht empfehlen, das FSJ in einem eigenen Sportverein zu machen. Mhm. Das ist recht einfach, glaube ich. Und so ein bisschen sich herauszufordern, das ist, glaube ich, ein guter Weg, um für sich selber auch großen Nutzen aus der Sache zu ziehen.
Also raus aus der Komfortzone, rein ins Abenteuer. Genau. Und ich fand, ich habe mir jetzt so viele Zitate von dir aufgeschrieben, Gerd. Also zum Beispiel diesen Satz, Solidarität kann man nicht erzwingen. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns wirklich nochmal auf die Fahne schreiben sollten. Ja. Wir müssen dafür werben, für diese Solidarität und für die Möglichkeiten, die eben entstehen, wenn wir Hand in Hand gehen und in andere Bereiche reinschnuppern dürfen. Und vielleicht schließen wir unser Gespräch mit genau diesem Impuls, dass wir für mehr Solidarität werben wollen und jungen Menschen eben diesen Push geben möchten, ja, aus der Komfortzone rauszugehen.
Ja, finde ich, kann ich nur so unterstreichen. Danke fürs Gespräch, Gerd. Hast du noch abschließende Worte, etwas, was du noch loswerden möchtest?
Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind bei dieser Debatte und dass wir angewiesen sind letztlich auf Freiwilligkeit. Insofern habe ich mich herzlich bei euch zu bedanken für die Möglichkeit, das hier heute kundzutun.
Top. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, euch da draußen hat die Folge gefallen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine schöne Bewertung. Schreibt eure Gedanken auch gerne in die Kommentarfunktion bei Spotify und Apple Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten verbleiben wir mit freundlichsten Grüßen und hören uns nächste Woche wieder.
Danke, Gerd. Danke, Ronja.
Tschüss.